Und der Titel heute ist Der Heilige Geist und du. Der Heilige Geist und du. Ganz bewusst steht der Heilige Geist sekundär als erstes und wir als zweites. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Als unser Zeitpunkt der Berufung kam und wir auf Gottes Ruf gehört haben, wurden wir von Gott und Jesus Christus in die Kirche des ewigen Gottes geleitet und hineingeführt. Nicht wir haben also die Kirche gefunden, sondern Gott hat uns durch seinen Geist hier rein geleitet. Zum Zeitpunkt unserer Taufe hat uns Gott durch das Wasserbad im Wort gereinigt, von all unseren Sünden befreit und uns hoffentlich allen den Heiligen Geist gegeben. Wir alle wissen, dass der Heilige Geist natürlich keine Person ist, sondern die Kraft Gottes, die von ihm ausgeht und uns damit erfüllt und uns damit leitet, nicht etwa zwingt, sondern uns hilft, gewisse Dinge abzulegen, was falsch ist, und das Neue und das Gute anzunehmen. Aber das funktioniert auch nur, wenn man Gott treu bleibt und sich leiten lässt. Gott hatte für jeden Einzelnen von uns den gewissen Zeitpunkt bestimmt, wann er uns hierher bringt, nach seinem Willen in die Wahrheit kommen lässt, um das zu verstehen, was wir heute verstehen. Auch herauszugehen aus dieser schrecklichen, verdorbenen Welt, was wir vorhin gerade wieder gehört haben über den Weltnachrichten. Auch Herr Macher hat etwas davon erklärt. Und zu bereuen und unseren falschen Lebenswandel abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Bevor man das tut, sagen wir immer, überschlagen Sie Ihre Kosten. Wir erläutern das näher in einer Broschüre, die Taufe, Voraussetzung für das Heil, auf der Seite 10, dass wir unsere Kosten überschlagen müssen. Dass wir also heute hier sein können und dürfen, verdanken wir nicht unserer eigenen Kraft oder unserem geistlichen Wissen oder unseres Verständnisses oder unserer Mühe, unseres Forschens, sondern der Kraft Gottes, die uns dazu geleitet hat, in diese Gemeinde, in den Leib Christi hineinzugehen. Über den Leib Christi werden wir auch noch etwas näher eingehen, da manche ein bisschen Verwirrung dabei haben oder ein falsches Verständnis. Man muss verstehen, wenn Gott sie persönlich in diese Gemeinde hineingebracht hat und sie hier hat taufen lassen, dann will er auch, dass sie in dieser Gemeinde bleiben. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Christus uns sagt in Johannes 14 und Vers 6. Johannes 14 und Vers 6 sagt Christus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber er sagt auch an anderer Stelle, niemand kann zu Gott kommen, es sei denn durch Jesus Christus. Gehen wir gemeinsam zu Johannes 6, Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, sagt Christus. Niemand. Es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, wenn Christus zurückkommt. Dass wir also hier sind, verdanken wir Gott und Jesus Christus alleine und nicht unserer Schlauheit, unserer Kraft. Schauen wir uns einmal an, was Christus uns damit noch erklären will. Johannes 10. Johannes 10 und die Verse 1 bis 6. Er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alleine seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Haben wir dieses Verständnis dafür, dieses Gleichnis zu verstehen? Können wir diesen Worten von alleine folgen oder brauchen wir die Kraft Gottes dafür? Christus sagt uns, dass er derjenige ist, der uns hütet und dass wir durch ihn in das ewige Leben gehen sollen und werden, aber auch nur durch ihn und durch sonst niemanden. Wenn aber ein anderer kommt, der uns versucht, mit neuen Ideen, falscher Lehre, uns versucht zu beeinflussen, durch den Geist der Verwirrung, der ist ein Dieb. Einige, die bei uns waren und die Gemeinschaft aus falscher Motivation verlassen haben, haben nicht behalten, was Christus uns sagte, haben dieses Gleichnis nicht verstanden. Sie hatten wohl Erkenntnis bekommen, sie waren lange Zeit bei uns, aber sie haben sie auch wieder verloren, diese Erkenntnis. Gott gibt Erkenntnis durch seinen Heiligen Geist, aber er kann uns auch alles wieder wegnehmen. Wir brauchen nicht zu glauben, ja, ich kann mal da und mal hier. Wenn Gott will, nimmt das uns weg. Und dann haben wir gar nichts mehr. Schauen wir uns einmal das bekannte Gleichnis an. In Matthäus 13. Wir kennen das alle. Manchmal denkt man nicht mehr so oft daran. Man übergeht es, man hat es nicht mehr im Kopf. Dann ist es weg, es ist wie in den Spiegel zu schauen, man schaut sich an und dann geht man weg und alles ist wieder weg. Matthäus 13, fangen wir an mit Vers 1. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an das Meer. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, etliches 100-fach, etliches 60-fach, etliches 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Schauen wir an. Wer Ohren hat, der höre, aber behalte auch das Gute. Hören wir auf das Wort, was Christus uns sagt, oder haben wir manchmal eigene Ideen? Lassen wir uns von anderen verleiten? Lassen wir uns von anderen beeinflussen? Schauen wir uns an, was Christus da uns damit sagen will. Vers 18. Beginnen wir mit Vers 18. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich, vom Reich Gottes, hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Also ein wenig hat er schon verstanden, sonst wäre es ja nicht im Herz gewesen. Aber im Verstand hat er es nicht kapiert. Das ist der, der auf den Weg gesät ist. Der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden, aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum oder falsche Ideen ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. In welcher Kategorie wir uns alle sehen wollen, ist schon klar. Aber einige haben, wie bereits erklärt, eigene Ideen. Ein falsches Verständnis. Manche glauben sogar, sie bräuchten keine Gemeinschaft zu pflegen. Man muss gar nicht in einer Kirche sein. Es reicht aus, wenn man Christus ganz nah ist. Ja, wie geht das? Wie kann ich Christus ganz nah sein, wenn ich alleine bin? Oder alleine sein will? Oder meine eigenen Ideen favorisiere? Schauen wir uns einmal an, was für ein Gleichnis Christus uns noch gegeben hat. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Und ich lese es aus der Schlachter 2000. Es geht um den anvertrauten Talente. Er sagt in Vers 14, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab, also anvertraut hatte. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher der einen empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Und da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du gütiger, du guter und treuer Knecht. Auf das Treue gehen wir später auch noch ein. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Dein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zu deiner Freude deines Herrn. Und er trat auch hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und verbarg dein Talent in die Erde. Siehe, da hast du deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser, fauler Knecht, weißt du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Das heißt, man gibt es jemandem anderen, der damit umgehen kann und verbirgt es nicht einfach oder begräbt es nicht einfach, tut es nicht weg. Darum nehmt ihm das Talent weg, das, was er hatte, und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, wer es in seinem Herzen hat, wer es verstanden hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort, wo das Heulen und Zähneknirschen sein wird. Es geht um Talente. Es geht um die Frucht des Geistes, um den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die wir in uns haben wachsen lassen und wachsen lassen müssen. Ohne den Geist Gottes können wir nichts tun. Wenn uns also das weggenommen wird, was wir an Talenten haben oder hatten, der Früchte des Geistes, die Erkenntnis der Wahrheit Gottes, dann wird uns diese Erkenntnis auch wieder weggenommen werden, da wir falsche Ideen und der Verführung Satans ausgeliefert sind. Das Problem ist, wenn jemand verführt ist, dann weiß er nicht, dass er verführt ist. Denn wenn er es wüsste, dass er verführt ist, dann wäre er nicht verführt. Ist klar. Wenn uns Mitglieder verlassen, hat das auch nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Oder mit einem, ich will mal Neuanfang machen. Sondern mit der Verführung Satans. Das ist der Geist der Verwirrung. Was haben wir dann zu tun? Was können wir tun? Epheser 6. Schauen wir es uns an. Wir haben es vorhin gerade gelesen. Herr Macher hat es in seiner Kurzpredigt erwähnt. Epheser 6 und Vers 10 sagt Paulus: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke durch die Kraft Gottes. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und mit Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit dem Herrn der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag sogar Widerstand leisten könnt, über alles überwinden und das Feld euer Leben behalten könnt. Schauen wir auch 2. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 2. Und die Verse 1 bis 5. Paulus sagt: zur Zeit nun stark. Seid stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen. Schauen wir. Treuen Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wer einen Wettkampf bestreitet, wir bestreiten einen Wettkampf. Den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Nach den Regeln Jesus Christus. Ich sagte zu Beginn, dass wir Gottes Gemeinde sind und dass Gott uns hierher gebracht hat aus einem ganz bestimmten Grund. Oder glauben wir, dass irgendjemand hier aus Zufall sitzt? Man kann es sich schönreden, wie man will. Die Bibel bleibt immer gleich. Es gibt keinen Bruch im Wort. Schauen wir Epheser 5. Epheser 5. Die Verse 25 bis 27. fängt Vers 25 mitten im Satz. Er hat sie gereinigt, er, Jesus Christus, hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite. Nicht den Einzelgänger, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig sei. Das heißt auch, dass man dann dabei bleibt und nicht irgendwo hingehen kann, wo man will oder glaubt, ich brauche nur noch Jesus Christus. Das ist nicht das, was die Bibel uns erklärt. Paulus spricht hier die Kirchengemeinde an mit der philadelphischen Geistesgesinnung. Er sagt, die keinen Flecken, keinen Runzel, nix hat. Sie sei heilig und untadelig. Er spricht nicht die laodizeische Geistesgemeinde, die geistliche laodizeische Gemeinde an, die falsche Ideen hat oder träge ist oder faul ist. Und es gibt natürlich noch andere Gemeinden. Viele Gemeinden, die den Namen Gottes haben, die den Namen Gottes tragen. Aber die Lehren unterscheiden sich von der, die Christus uns gegeben hat in seinem Wort. Sonst wären wir nicht getrennt. Das ist doch das ganze Problem. Man muss sich fragen, warum gibt es so viele Gemeinden, die den Namen Gottes tragen? Weil Uneinigkeit herrscht. Und eine sagt die Bibel, sagt Jesus Christus durch Johannes, es ist eine Gemeinde, die die Wahrheit hält. Unverfälscht. Untadelig, unbefleckt. Er sagt nicht, alle Gemeinden sind gut. Er erklärt das in Offenbarung 3. Schauen wir hinein. Ich zitiere nur das, was in der Bibel steht. Das sind nicht meine Worte, aber man muss dem bewusst werden, was geschieht, was passiert, was um uns herum geschieht. Offenbarung 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde der Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf, wenn die Tür zu ist, ist vorbei. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Vers 8, ich kenne deine Werke. Er kennt von jedem Einzelnen unsere Werke, unsere Talente, die wir bekommen haben, was wir damit gemacht haben. Ob wir mit dem Heiligen Geist gearbeitet haben oder nicht. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Man ist treu. Man kann nicht wie bei einem Arbeitgeber von der einen Seite zur anderen springen und sagen, ich gucke jetzt mal hier in die Nische, ich gucke jetzt mal da rein oder ich gucke jetzt mal da rein. So funktioniert das nicht bei Christus. Entweder sie sind treu und bleiben ihm treu oder sie sind es eben nicht und gehen ihren eigenen Weg. Gott spricht diese Gemeinden an. Er spricht viele Gemeinden an. Er spricht die Thyatira an. Er spricht die Laodicea an. Wir sind nicht alleine. Es gibt welche in den Gemeinden, die sich nicht befleckt haben, aber trotzdem leben sie in unterschiedlichen Lehren, die nicht in der Bibel stehen. Und sie akzeptieren es. Und deswegen sagt auch Christus, ihr seid lau, ihr akzeptiert diesen Schwachsinn. Gott hat uns hier taufen lassen und wird durchaus auch noch weitere in dieses Wasserbad der Reue geleiten. Wenn jemand geht, wird er auch ersetzt. So funktioniert das immer. Aber auch mit der Hoffnung, dass man ihm dadurch auch treu ist. Christus erwartet das, dass wir ihm treu bleiben. Denn auch Gott ist uns treu. Und Gehen wir auf diese Treue etwas mehr ein? Schauen wir 1. Korinther 10, Vers 13 mal. Fangen wir damit mal an. 1. Korinther 10. Man kann nicht einfach in den springen wie in den Wäldern. Und hier mal und da mal. 1. Korinther 10, Vers 13. Er sagt, durch Paulus, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Manche können das schon nicht mehr ertragen und sind gegangen. Schauen wir auch Titus 2. Titus 2. Und die Verse 9 bis 10. Die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sie stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem die Lehre Gottes unseres Heilands schmücken. Schauen wir. Wenn ein Sklave menschlich gesehen in allen Dingen sich unterordnen soll, aus menschlicher Hinsicht, treu zu sein, nicht zu widersprechen, nicht zu glauben, ja, der macht hier einen Fehler. Wie ist es dann bei Christus? Steht Christus nicht höher als alle anderen? Man muss seinem Chef gehorchen, muss ich dann Christus nicht gehorchen, nur weil ich ihn nicht sehe? Kann ich eigene Ideen damit aufbringen und sagen, nö, lass mal, ich mach mein Ding, mal gucken, was da passiert. Das ist nicht das, was Christus uns lehrt. Sprüche 14. Sprüche 14. Salomo, der weiseste Mann auf Erden unter Christus. Sprüche 14, Vers 21 bis 22. Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich. Wenn wir unsere Geschwister verachten und denken, ich brauche euch nicht, macht das hier alleine. Der versündigt sich. Aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Die nach Bösen trachten, werden die Ehre gehen. Die aber auf Gutes bedacht sind, werden Güte und Treue erfahren. Lesen wir auch Kapitel 20 und Vers 28. Er sagt, gütig und treu seien behütet den König. Wer ist unser König? Jesus Christus. Und sein Thron besteht durch Güte. Auch Sprüche 2, Vers 8. Sprüche 2, Vers 8. Er behütet die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Getreuen. Seiner Getreuen. Sind wir die Getreuen? Oder sind wir nicht die Getreuen? Sind wir die, wie die Fahne im Wind, sich mal hin und her wedeln lassen, wie eine Meereswoge, mal da, mal da? Christus spricht die Gemeinde an. Christus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und die Frage ist immer, sind wir das? Hören wir auf das Wort Gottes. 1. Timotheus 1. 1. Timotheus 1 und Vers 12. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark macht, schauen wir, und für treu erachtet hat, und in das Amt eingesetzt. Christus hat Paulus für treu erachtet. Wenn wir eigene Ideen bekommen und verlassen den Leib Christi, dann sind wir nicht treu, sondern treu doof. Sind wir nun treu? Sind und bleiben wir treu im Leib durch die Taufe unseres Versprechens? Wir alle haben ein Versprechen gegeben. Oder glauben wir ernsthaft, Christus hat hier einen Fehler gemacht? Oder war unser Versprechen nur belanglos? Zweideutig. Ja, tut mir leid. Hab's nicht so gemeint. Schauen wir uns mal, was Salomo uns noch sagen möchte. Zu dem Versprechen. Prediger. Prediger 5 und die Verse 3 bis 5. Immer interessant, dass manche da nicht drauf reagieren. Prediger 5 und die Verse 3 bis 5. Wenn du Gott ein Gelübde tust, wenn du Gott etwas versprichst, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, was du versprichst, das halte. Es ist besser, du gelobst und du versprichst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich zu dem Boten nicht. Es war ein Versehen. Entschuldige, tut mir leid, hab's nicht so gemeint. Gott könnte zürnen über deine Werke, über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Oder glauben wir wirklich, dass wenn wir die Gemeinde verlassen, Christus daran Freude hat und sagt, ja, komm, kannst trotzdem bei mir bleiben. Kannst tun, was du willst, kannst bei mir bleiben. Ich glaube nicht. Denn Gott weiß, in dem Moment, wo wir die Gemeinde verlassen, ich kann mit dem nichts anfangen. Das ist kein Verlass. Ich habe ihn da reingestellt, habe ihm seine Arbeit gegeben, habe ihm seine Talente gegeben, er hat nichts draus gemacht, er ist gegangen. Wetterwendig, wie die Fahne im Wind. Und Paulus warnt uns hierfür auch. Inständig, immer wieder. Hebräer 10. Manche wissen es einfach besser, kriegen dann neue Ideen, ich brauche einen Neuanfang, ich will das alles neu machen jetzt. Hebräer 10 beginnt mit Vers 23, wir kennen das alle. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ja, wie können Sie das denn tun, wenn Sie weg sind? Wie wollen Sie denn jemanden anspornen, wenn Sie weg sind? Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag sich naht. Und das umso mehr. Schauen wir an. Manche verlassen die Versammlung. Sie kommen nicht mehr persönlich. Dann nimmt man WebEx. Oh ja, WebEx, super. Eine super Alternative für den, der sich langsam wegbegibt. WebEx ist nur eine nötige Option für die, bei denen es nicht anders geht. Es ist keine Alternative. Es ist eine nötige Option. Wenn jemand in Spanien wohnt, in Thailand wohnt, im Ausland weit weg wohnt, nicht kann oder krank ist. Das sind Optionen, aber keine Alternative. Und das muss man beachten. Es heißt in Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt uns hinfort kein Opfer mehr für die, für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Und hoffentlich bereut man vorher, dass das Bockmist war. Mit falschen Ideen, vielleicht sogar mit Problemen, mit Geschwistern. Ja, die mögen mich nicht. Nee, da ist irgendwas, ich spüre da was. Der Geist der Verwirrung. Wenn man also falsche Ideen bekommt, kann man hingehen, wo man will. Man wird mit diesem Irrtum in die nächste Gemeinde hineingehen. Mit falschen Ideen. Und wenn Sie Probleme haben mit Geschwistern, werden Sie mit diesen Problemen auch in die nächste Gemeinde gehen. Und dann vielleicht wieder Probleme bekommen. Und dann gehen Sie in die nächste Gemeinde, bis Sie irgendwann ganz weg sind. Haben wir alles schon erlebt. Genau das ist das Problem. Denn Christus wird daran keine Freude haben. Denn damit beschuldigen Sie Christus, dass er einen Fehler gemacht hat. Wir sagen auch immer, wenn Sie die Gemeinschaft Christi verlassen, den Leib Christi, und glauben, es geht auch ohne Gemeinde, alleine seinen Weg zu gehen, nur im Glauben zu bleiben und hier ein bisschen Laubhütten festhalten, da ein bisschen Passa halten, da ein bisschen Pfingsten halten, da ein bisschen Posaunenfest und Versöhnungstag noch, dann verlassen Sie den Leib Christi. Da können Sie hingehen, wo Sie wollen. Da muss man aufpassen, das ist gefährlich. Und dann das Passa noch einzuhalten. Was sagt Paulus? Man isst und trinkt sich ins Gericht. Man tut mutwillig sündigen. Man ist verführt. Sie können ohne die Gemeinschaft Christus nicht gefallen und auch nicht treu sein. Aber viele verstehen das eben irgendwie nicht. Die Frage ist also, bilden wir als Gemeinde tatsächlich den Leib Christi? Oder bilden wir ihn eben nicht? Oder bin ich alleine der Leib Christi? Was sagt uns die Bibel? Fangen wir an mit Römer 12. Beginnen wir mit Römer 12. Mal gucken, was uns Paulus durch Christus so sagt. Römer 12, die Verse 4 bis 5. Römer 12. Denn wie wir, er sagt wir, er sagt nicht ich, er sagt wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied, gemeinschaftlich. Schauen wir auch 1. Korinther 1 und Vers 9. Denn Gott ist treu. Aha, Gott ist treu. Durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen. Er ist treu. Zur Gemeinschaft. Nicht zum Solo-Swingen. 1. Korinther 6. 1. Korinther 6. Und Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Sie gehören sich noch nicht mal selbst. Sie haben Christus angenommen, sie gehören Jesus Christus. Er ist für sie, er ist für uns alle gestorben. Und dann hinzugehen und ihm ins Gesicht zu spucken und zu sagen, ja, du hast einen Fehler gemacht. Ich gehe jetzt mal dahin. Es ist ihre Sache. Es ist jedem seine eigene Sache. 1. Korinther 10. Und wir beginnen mit Vers 14. Na, gehen wir zu Vers 12. Erst Korinther 10, Vers 14. War ich gerade verkehrt? War ich zu früh? Darum, meine Lieben, flieht dem Götzendienst. Flieht der Hurerei. Flieht dem Geist der Verwirrung. Flieht diesem ganzen Schwachsinn. Ich rede doch zu verständigen Menschen und beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Bluts Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das Passa. Wir sind ein Leib. Gehen wir auch Kapitel 12. Jetzt kommen wir dahin. Jetzt kommen wir genau an diesen springenden Punkt. 1. Korinther 12. Wir fangen mit Vers 12 an. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. Wir sind ein Leib Christus. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Schauen wir. Sondern viele, in der uns Christus hineingebracht hat. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört deshalb etwa nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, schauen wir, Gott hat uns hier eingesetzt, hier reingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Es war Gottes Bestimmung, dass wir hier sind, nicht unsere Bestimmung. Nicht wir haben den Leib gefunden, sondern er hat uns dazu zu einem Leib gemacht. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Der Leib Jesus Christus. Hier, wir bilden einen Leib. Schauen wir auf Vers 24. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, nicht auseinandergebrochen. Er hat ihn zusammengefügt und dem geringen Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei. Aha, interessant. Keine Spaltung. Aber genau deswegen ist der Leib Christi von der Worldwide Church of God gespalten. Sie haben sich gespalten. Und deswegen gibt es in der Lehre Unterschiede. Es gab mal einen Versuch, wieder zusammenzukommen, aber der ist gescheitert, weil viele ihre eigenen Ideen haben und nicht der Lehre von Armstrong damals bleiben wollten. Sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Nochmal. Füreinander, miteinander. Wie kann ich das, wenn ich weg bin? Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied davon. Steht da, Vers 27. Ihr aber seid der Leib Christi. Wenn jemand zu mir sagt, ja, wir haben so viele Millionen von Menschen da draußen und ihr behauptet, ihr seid die Einzigen. Nein, wir sind nicht die Einzigen, es gibt noch viele. Aber wir sind ein Leib. Und wir sind, und wir gehen davon auch aus, dass wir diesen philadelphischen Geist haben, weil wir keine falschen Ideen hinein interpretieren in die Bibel. Oder glauben wir im Ernst, wenn wir gehen, dass Christus gefallen hat? Glauben wir das? Dass Christus, ah, das macht nichts. Nee. Bin ja noch da, ich glaube ja noch an ihn. Er hat keinen Gefallen, denn Gott weiß ja, dass er sich auf uns nicht verlassen kann. Und das ist das große Problem. Aber sind wir Christus treu? Sind wir Christus treu? Das muss man sich immer fragen. Christus ist uns treu. Und Christus hat auch Paulus für treu erhalten, erwiesen, weil er geblieben ist. Er ist nicht irgendwann weggegangen und sagt, Petrus, mach mich mal auf den Weg, ich gehe woanders hin. Er ist geblieben. Beharrt bis aufs Ende. Römer 13, schauen wir uns einmal Römer 13 an. Römer 13 und Vers 8. Paulus sagt, und ich sage immer wieder, durch Jesus Christus. Jesus Christus gibt ihm das Wort. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Seid niemandem etwas schuldig. Niemand. Wenn wir also die Gemeinde verlassen und sind irgendetwas unseren Nächsten schuldig, dann haben wir uns durchaus auch damit versündigt. Egal was es ist. Es sei geistliche Stimmung, es sei materielle Stimmung, es sei was anderes. Seid niemandem etwas schuldig, egal was es ist. Außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Aha. Interessant. So ist nun die Liebe des Gesetzes die Erfüllung. Lesen wir mal weiter. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, egal was es ist. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Tue ich das Gesetz, liebe meinen Nächsten, tue ihm nichts Böses, schulde ihm nichts, habe ich das Gesetz erfüllt. Tue ich es aber nicht, habe ich gesündigt. Wenn Sie den Leib Christi verlassen, können wir das Gesetz nicht erfüllen, stehen in der Sünde, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und dann stehen wir unter der Strafe. So einfach ist das, wenn man das verstehen will. Die Frage ist, woher kommen immer nur diese falschen Ideen? Zu glauben, dass man hingehen kann, wo man will. Gott hat einen Fehler gemacht, ne? Oder sind wir ein Social Club, wie Herr Norbert Link immer sagt? Wir sind kein Social Club. Man kann nicht einfach so, mal hier, mal da. Gott sagt uns auch nicht durch den Heiligen Geist, dass er einen Fehler gemacht hat oder dass wir jetzt eigene Wege gehen können, unseren Ideen nachgehen können und die Gemeinschaft verlassen sollen, für einen Neuanfang zum Beispiel. Römer 15 und die Verse 1 bis 8. Römer 15, die Verse 1 bis 8. Wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Also auch keine eigenen Ideen. Wir sollen die Schwächen tragen. Wie machen wir das, wenn wir weg sind? Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle. Zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich geschmähen, sind auf mich gefallen. Und denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld, durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Wir müssen untereinander eins in einem Gesinnt sein, in einer Gesinnung. So wie es Jesus Christus entspricht, wie er es von uns erwartet. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Und das tun wir bei unseren gemeinschaftlichen Gebeten. Den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage euch, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die dem Vater gegeben sind. Gucken wir auch Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Gesinnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst funktioniert das nicht. Die Frage ist dann, wie können wir einträchtig gesinnt sein, wenn man den Leib Christi verlässt und die Kraft Gottes und damit vielleicht sogar den Heiligen Geist verleugnet. Weil man kann ja selbst, man hat jetzt eigene Ideen. Oder glaubt man ernsthaft, ich sage es nochmal, hat Gott einen Fehler gemacht? Glaubt man das? Warum glauben immer wieder andere, sie hätten die neue Erkenntnis bekommen und Gott sagt ihnen, okay, geh jetzt mal deinen eigenen Weg. Das ist der Geist der Verwirrung und nicht der Geist Gottes, der sie hier rausleitet. Vielleicht rühmt man sich sogar, ja, ich habe das jetzt erkannt. Ich habe jetzt erkannt, ich muss hier raus. Es reicht, wenn ich Christus nah bin. Schauen wir mal an, was Samuel sagt. 1. Samuel 2 und Vers 3. 1. Samuel 2 und Vers 3. Er sagt, lasst euer Großes rühmen und trotzen. Freches Reden geht nicht aus eurem Munde. Und ich habe schon freches Reden gehört gegen die Predigerschaft von jemanden, die gegangen sind. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Der es erkennt, der es sieht, der es hört, der es versteht. Und von ihm werden Taten gewogen. Wir alle müssen Rechenschaft irgendwann abgeben. Unsere Taten, sei es Gerechtigkeit oder Sünde, sie werden gewogen. Und dementsprechend wird uns unser Lohn und auch unsere Strafe gegeben. Sprüche 20, Vers 6. Schauen wir uns an. Viele Menschen rühmen sich ihrer Güte. Aber wer findet einen, der zuverlässig ist? Sind wir zuverlässig für Gott und Jesus Christus? Sind wir das? Wenn wir den Leib Christi verlassen, dann sind wir eben nicht zuverlässig. Dann sind wir es nicht. Alles, was uns von der Gemeinschaft, vom Leib Christi trennt, sind Verführungen unserer eigenen Schwachheit, welche durch Satan geschehen, durch den Geist der Verwirrung. Satan ist es, der uns von diesem Weg abbringen will. Und wir wissen das. Er will uns zerstören. Er will, dass wir uns voneinander trennen und wir uns von Gott scheiden. Er will, dass wir die unvergebbare Sünde noch am besten begehen, dass wir Hass entwickeln. Und er will uns in den vollen Pfuhl sehen, wo er auch hinein muss. Er will uns im Pfuhl sehen. Er will uns brennen sehen. Und der große Abfall steht noch bevor. Aber immer wieder sehen wir Einzelne, die Gemeinde verlassen. Aus welchen Gründen auch immer. Es sind immer Probleme hinten dran. Und Paulus gibt uns hierzu auch immer wieder die Warnung dafür. 2. Korinther 2. 2. Korinther 2. Fangen wir mit Vers 10 an. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christus Angesicht, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Oder haben wir noch nicht verstanden, was Satan hier will? Was Satan von uns erwartet? 2. Korinther 11. Und Vers 14. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Und da muss man aufpassen, dass man nicht nach ihren Werken geht. Dass wir nicht in diesen Pfuhl hineinkommen. 1. Timotheus 5. 1. Timotheus 5. Ich habe vergessen, meine Zeit zu stoppen. Aber ich könnte ungefähr wissen, wo ich bin. Ah, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das ist gut. Ich habe noch ein paar Seiten. 1. Timotheus 5 und Vers 15. Denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Schauen wir, einige haben sich schon abgewandt und folgen dem Satan. Das war damals, aber das haben wir heute auch noch. Immer noch und immer wieder. Und der große Abfall steht noch bevor. 1. Petrus 5, Vers 8. Auch eine sehr bekannte Stelle. Er sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er sagt aber auch, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Sie sind schon gekommen, aber da kommen noch welche. Wir gehen alle durch Bedrängnis durch. Nicht durch alle, aber durch einige und durch viele wird man durchgehen müssen. Und die Verführung Satans ist weiterhin im vollen Gange und wird auch nicht aufhören, bis er weggesperrt ist. Darüber muss man sich klar sein. Kolosser 2. Kolosser 2 und die Verse 1 bis 12 zunächst. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea, schauen wir, und für Laodicea und für alle führe. Das heißt, wir sind nicht allein der Leib Christi. Viele bilden den Leib, aber mit unterschiedlichen Lehren. Deswegen ermahnt sie auch Christus. Petrus, Paulus, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch philosophische Lehren, Trug, die durch Überlieferungen der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte der Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten durch die Taufe. Beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Es geht immer nur mit dem Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes. 2. Timotheus 4. Und lesen wir die Verse 3 bis 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das geschieht, wenn man weggeht. Wenn man das Verständnis hatte, wenn man die Talente hatte und lässt los, geht hinaus und dann geht man wieder zurück zu den alten Fabeln. Wenn wir uns aber wahrhaftig von der Kraft Gottes, dem Heiligen Geist, leiten lassen, wenn wir das zulassen, dann können wir auch nicht verführt werden. Denn die Kraft Gottes ist stärker als Satan. Satan kann nichts tun, ohne dass es Gott nicht wüsste oder wenn es Gott ihm nicht zulässt. Denken wir an den Passahabend, wie Gott dem Satan Einhalt geboten hat und hat ein großes Wunder geschehen lassen mit dem Raum. Das wird für uns alle mit Sicherheit ein unvergesslicher Abend sein, den wir nie vergessen werden. Römer 8, und Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes, es steht hier treibt, aber es sollte heißen, leitet, die sind Gottes Kinder. Denn welche der Geist Gottes leitet, heißt es. Lassen wir uns leiten? Oder ist es ein Zwang für einen? Denn das bedeutet, wir müssen unser Herz für den Geist Gottes öffnen und nicht verschließen, sodass er uns leiten kann, sonst kann Gott nicht mit uns arbeiten. Wir können keine Talente gewinnen, wenn wir nicht mit dem Geist Gottes arbeiten. In einer Sache können wir allerdings sehr sicher sein. Niemals, niemals wird uns der Geist Gottes sagen, dass wir die Gemeinde verlassen sollen. Niemals. Denn das ist der Geist der Verwirrung. Römer 5 und die Verse 1 bis 5. da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben, haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist bei unserer Taufe. Hebräer 6. Beginnen wir mit Vers 1. Darum wollen wir jetzt, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten, von dem ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Reue, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, denken wir an das Gleichnis, bringt sie keinen Nutzen und sie ist dem Fluch nah, sodass man sie zuletzt abbrennt. Was aber euch angeht, was uns alle angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch wenn wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, damit wir nicht lau werden, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Schauen wir auch Römer 12. Gehen wir zurück zu Römer. Römer 12. Und die Verse 11 bis 12. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Er sagt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich, in Hoffnung, geduldig, in Trübsal, beharrlich im Gebet. Auch beharrlich im Gebet. Wir müssen Gott schon darum bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, täglich. Täglich gibt, wieder auffüllt. Weil Gutes, wenn Gutes von uns ausgeht, dann geht ein Stück vom Heiligen Geist von uns aus. Wir brauchen wieder Frische. Das heißt, er muss uns wieder den Heiligen Geist auffüllen, aber dazu muss man auch beten. Man muss Gott darum bitten. Im Eifer lasst nicht nach, heißt es in der Schlachter 2000. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, Bedrängnis, haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Die letzte Stelle, 1. Thessaloniker 5. 1. Thessaloniker 5 und wir beginnen mit Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet den Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander im Leib Christi. Für jedermann, für jeden Einzelnen von uns. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch alle, für uns alle. Den Geist löscht nicht aus, das heißt, mach keine Sparflamme daraus, tu ihn nicht dämpfen. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behalte. Das heißt nicht, prüf es und guck, was schlecht ist und mach das Beste daraus. Prüft es. Wenn es stimmt, behaltet es. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er. Schauen wir schon wieder. Treu ist er, der euch ruft, der wird es auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Das tun wir ja fast täglich in der letzten Zeit. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwestern. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch, mit uns allen. Die Zeit der Verführung ist groß, sie wird schlimmer werden. Ich hoffe nicht, dass wir noch mehr verlieren werden, sondern dass wir einmütig gesinnt sein, dass wir eines Sinnes bleiben, dass wir uns gegenseitig helfen, stärken. Wir müssen zusammenhalten und die Kraft des Heiligen Geistes in uns nutzen, sodass der Leib Christi nicht auseinandergebrochen wird. Damit wir den Anfechtungen Satans standhalten können. Und das können wir sehr gut gemeinsam.